Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, wie immer, ihr seid an einem schönen Ort. Vielleicht geht ihr gerade spazieren oder ihr liegt zu Hause auf der Couch oder ihr sitzt im Auto und seid gerade auf dem Weg irgendwohin. So oder so, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Eigentlich sollte heute die Folge mit Tamara Schwab erscheinen, so war es zumindest von mir angekündigt. Aber Tamara und ich hatten leider technische Probleme und jetzt suchen wir nach einem neuen Termin. Also bitte übt euch noch in Geduld. Das macht aber nichts, denn wir ziehen den Gast, der in der kommenden Woche kommen sollte, einfach ein paar Tage vor und auf den freue ich mich ganz besonders. Eine einfache Regel: Schenke den Menschen, die dir am meisten Frieden schenken, auch deine meiste Zeit. Für diese und unzählige andere Weisheiten des Lebens lieben die Menschen meinen heutigen Gast. Ich finde, seine Geschichte ist ziemlich bemerkenswert und auch ganz schön einzigartig. Mit 18 erstmal nach London, dann Radiomacher, Musikredakteur, Journalist in Berlin. Sein erstes Buch 2008 sofort ein Bestseller. Es folgen weitere Bücher, Drehbuchvorlagen. 2017 wird seine Begegnung mit einem herzkranken Jungen verfilmt. 2 Millionen Besucher machen dieses bescheuerte Herz zum erfolgreichsten deutschen Kinofilm des Jahres. Heute ist er Mentor, Speaker, mehrfacher Bestsellerautor, Mentaltrainer, Podcaster, Vater und vor allem ein Mensch. Er setzt sich für Frauenrechte ein. Er liebt Espresso und er liebt es, die Dinge auszusprechen, die aus dem Herzen kommen. Sein neues Buch heißt Imagine und im Herbst geht er damit auf Tour. Er steht schon lange auf meiner ganz persönlichen Wunschgästeliste und ich bin gespannt und voller Freude auf die Begegnung und den Austausch mit Lars Ament. Hallo, lieber Lars.
Ja, schön hier zu sein. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als du das vorgelesen hast. Wahnsinn, was ich alles schon so gemacht habe. Das vergisst man ja immer, weil man ja selbst dabei war. Mhm. Und es lohnt sich tatsächlich manchmal auf Pause zu drücken, sich nach hinten umzudrehen und mal zu reflektieren, wie so der eigene Lebensweg war und dass man dann doch gerne auch öfters mal stolz auf sich sein darf. Also das meine ich jetzt nicht nur für mich, sondern für jeden. Ja, weil wir nämlich viel mehr erreicht haben in unserem Leben, als wir oft glauben. Und wir glauben so oft, die anderen haben so viel mehr geschafft. Dabei stimmt es gar nicht. Einfach mal durchatmen und sagen, hey, krass, was ich alles schon gemacht habe in diesem Leben. Und ja, schön von dir daran erinnert zu werden gerade.
Von Herzen gern. Und ich möchte noch ergänzen, wir sind auch viel unversehrter, als wir oft glauben. Wir glauben immer so, wir sind so total broken und total kaputt. Dabei ist das meiste in uns ja unversehrt. Wir haben nur den Fokus so oft auf den Wunden und auf den Verletzungen, ne?
Ja, wir orientieren uns oder wir fokussieren uns auf das Negative, weil das Positive ist ja schon auf der guten Seite. Darüber müssen wir uns ja keine Gedanken mehr machen, das ist ja schon da und irgendwie auch normal. Also bleiben wir beim Negativen haften. Es ist ja auch so, du liest eine Rezension oder 10 oder 100, die sind positiv.
Und dann kommt die eine.
Und dann kommt die eine Negative, ja. Und die beschäftigt dich. Und ja, aber das, wenn man das weiß, dass unser Gehirn einfach so funktioniert, dann ins Bewusstsein gehen und sagen, ah, guck mal, es gibt so viel schöne Rezensionen, als Beispiel jetzt. Und die eine darf auch so sein. Jeder darf denken und fühlen und sagen, was er will. Und ich bin deswegen nicht weniger wert als Mensch, als das, was ich tue. Und ja, man kann nicht allen gefallen. Und das ist auch in Ordnung. Nicht jeder mag die gleiche Musik, nicht jeder mag den gleichen Radiosender, außer natürlich den Radiosender, wo wir hier gerade sind. Das ist völlig klar, dass den alle lieben, aber wir haben doch alle unsere eigenen Interessen und Menschen dürfen einen auch doof finden. Mhm. Das ist total okay. Du darfst mich doof finden. Solange wir uns respektvoll begegnen, ist doch alles in Ordnung. Wir können trotzdem einen Kaffee miteinander trinken.
So ist es. Oder ein Espresso.
Oder ein Espresso. Und es gibt diesen schönen Spruch aus dem Amerikanischen, let's agree to disagree.
Mhm.
Also lass uns darauf einigen, dass wir einfach eine andere Meinung haben.
Das ist ein sehr, sehr schöner Einstieg. Wir sind jetzt tiefer eingestiegen, als ich dachte. Ich dachte, wir starten mit Smalltalk, aber eigentlich hätte ich es mir auch denken können, weil ich mich kenne. Ich kenne dich nicht, aber ich kenne deine Arbeit. Und insofern standen die Türen dazu schon weit offen. Ich möchte gleich zu Beginn eine kleine Magie mit dir teilen, weil ich weiß, dass du auch die großen Zufälle des Lebens, die kleinen eigentlich, Zufälle des Lebens sehr liebst. Dieses Zitat, was ich gerade von dir im Intro gesagt habe, das ist wirklich ziemlich abgefahren, weil an dem Tag, wo ich angefangen habe, mich auf unser Gespräch vorzubereiten und diese Anmoderation zu schreiben, habe ich am Abend ein Live-Webinar gegeben. Mhm. Und in diesem Live-Webinar schreibt eine der Teilnehmerinnen dieses Zitat von dir, das ich 4 Stunden vorher in die Anmoderation geschrieben hatte. Und dann dachte ich, okay, Lars Ament ist auf jeden Fall gerade im Feld bei mir. Und das finde ich ganz wunderbar. Und ich liebe diese kleinen, für mich sind es Botschaften des Universums. Was bedeutet das für dich? Du nickst schon.
Ja, also ich glaube ja, jetzt wird es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen spirituell.
Oh, das darf man hier sein.
Das darf man sein.
Ja,
oh, das
ja,
ist
man
ganz
darf
toll.
Hier alles.
Okay, das ist ganz toll. Ich glaube ja, dass wir alle einen Schutzengel haben. Für jeden ist das was anderes oder jeder deutet es auch irgendwie anders. Und wir bekommen ständig Nachrichten geschickt. In der Regel übersehen wir sie aber. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, ist so eine Botschaft, ist so eine Nachricht. Wenn von verschiedenen Seiten dir immer wieder vielleicht ein Tipp gegeben wird, dann sollte man mal darüber nachdenken, warum das so ist. Oder wenn Menschen zu dir kommen und sagen, schau dir mal diesen Film an.
Mhm.
Und dann eine Woche später kommt ein anderer Mensch, der mit deinem alten Menschen gar nichts zu tun hat und sagt, ey, schau dir mal diesen Film an. Dann könnte es sein, dass irgendwas mit diesem Film ist, das dich jetzt in dem Augenblick weiterbringen könnte.
Mhm.
Und wenn man ein bisschen bewusst ist und auch die Zeichen achtet, Paulo Coelho, einer meiner Lieblingsautoren, hat das ja auch in seinem Buch Der Alchemist geschrieben, achte auf die Zeichen.
Mhm.
Und dann wird sich dein ganzes Leben verändern. Und wenn du raus aus dem Unbewussten gehst, so viele Menschen schlafwandeln so den ganzen Tag umher, stehen morgens auf und gehen aus dem Haus und gucken auf ihr Handy, dann gehen sie arbeiten, gehen in den Supermarkt, gehen nach Hause, kochen, gehen schlafen, aber sind eigentlich nie so richtig bewusst im Jetzt, dann verändert sich ziemlich viel, wenn man das mal macht. Und das kann man einfach üben, indem man sich immer wieder daran erinnert.
Mhm.
Mal stehen bleiben, mal in den Himmel schauen, die Vögel beobachten und dann wieder weitergehen. Das muss nichts Großes sein, aber so die, wenn man ganz viele Kleinigkeiten verändert, macht das auch schon was.
Ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, ich weiß gar nicht, warum es so lange gedauert hat, weil du schon so lange auf meiner Wunschliste stehst. Und ich glaube aber, dass der Zeitpunkt genau der richtige ist. Und zwar nicht nur, dass du Gast in diesem Podcast bist, sondern dass du auch eine Spur in meinem Leben hinterlässt und ich vielleicht auch in deinem. Also Begegnungen bedeuten ja immer, wir hinterlassen irgendwie Spuren im anderen. Und du hast mich mit deinem neuen Buch Imagine, eine magische Geschichte über die Kraft der Musik, große Träume und wahre Erfüllung, in meiner aktuellen Lebenssituation so krass abgeholt und ins Herz getroffen, dass ich dachte, jetzt weiß ich, warum jetzt erst der Zeitpunkt ist. Die Geschichte des Buches, das ein Roman ist, erzählt die Geschichte von Erik, der durch den Tod einer Freundin und auf Umwegen aufgrund eines Schneesturms in einem sehr magischen und höchst mysteriösen Plattenladen landet und dort eine Begegnung hat, die sein Leben für immer verändern soll. Mit einem alten Mann, der zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich im Buch bin, momentan noch keinen Namen hat. Ich bin ungefähr bei der Hälfte. Wie viel Lars steckt denn in Erik?
Eine Menge.
Ja.
Aber nicht alles.
Mhm.
Man könnte auch fragen, wie viel Lars steckt im alten Mann.
Mhm.
Auch eine Menge, aber auch nicht alles. Es gibt ja diese alte Regel, schreib über das, worüber du dich auskennst. oder was dich beschäftigt. Und Erik ist ja ein Life-Coach aus der großen Stadt, der sehr erfolgreich ist, aber der sehr im Ego gefangen ist und der eigentlich vergessen hat, warum er mal angefangen hat, anderen Menschen zu helfen, der heute mehr sich dafür interessiert, viel Geld zu verdienen und Follower zu haben und berühmt zu werden. Und das ist eben etwas, was ich las, also ich privat las, auch an dieser Bubble ein bisschen ja, kritisiere schon immer und womit ich mich auch nie so richtig wohlgefühlt habe, dieses Geldverdienen mit zum Teil ja, unseriösen Methoden. Mhm. Und ja, und Erik in dem Buch kommt eben an diesen Moment, wo er das realisiert. Eben durch den alten Mann. Und der alte Mann ist eben ein einfacher Mann, mhm. scheinbar.
Scheinbar, wollte ich gerade sagen.
Ein scheinbar einfacher Mann, der irgendwo im Nirgendwo einen Plattenladen hat. Und man fragt sich eigentlich, wer kauft denn hier eigentlich Platten? Also so, das hier gibt es doch gar keine Menschen, die das kaufen könnten. Und ja, und dann, Erik will da eigentlich nicht sein. Er findet diesen alten Mann auch ein bisschen so lächerlich und er schaut auf ihn runter und will da auch wieder weg. Und je länger er dort aber bleibt, desto mehr spürt er, okay, hier kann ich gerade was lernen. Und über die Musik, die sie dann hören, sie legen dann Platten auf und tanzen und machen ja viele, viele schöne Dinge. Und ja, ich will jetzt gar nicht spoilern, aber Erik kommt dann irgendwann zu dem Entschluss, man kann zu jedem Zeitpunkt sein Leben ändern.
Mhm.
Und man kann auch zu jedem Zeitpunkt seine Richtung ändern. Und nur weil man etwas lange gemacht hat, heißt das nicht, auch wenn es erfolgreich war, dass man das weitermachen muss, wenn man unglücklich ist. Und in mir, in all meinen Büchern steckt natürlich ganz viel von mir. In dem Buch, was da besonders ist, das ist jetzt ein Roman. Das heißt, der Ich-Erzähler ist nicht Lars, sondern Erik, aber natürlich stecken da ganz viele Gedanken von mir drin.
Mhm.
Aber ich bin nicht Erik.
Mhm.
Zum Beispiel habe ich keinen Online-Kurs, den ich verkaufe. Also so, ich habe all das, was man so schlecht finden könnte an der Bubble der Persönlichkeitsentwicklung und der Coaching-Szene, all das mache ich ja gar nicht.
Mhm.
Trotzdem bin ich ein Teil davon, weil ich Menschen helfe, auf meine Art.
Mhm. Ja. Das ist auch genau der Punkt, in dem du mich persönlich so abgeholt hast, weil das mit dem Erik hadert und wahrscheinlich auch Lars in großen Teilen hadert, ist etwas, was ich so gut nachempfinden kann. Und zwar nicht nur als Podcasterin, sondern auch als Mensch, der vor 4 Jahren aufgrund seiner eigenen Traumageschichte im Grunde genommen die Seiten gewechselt hat. Ich habe viele Ausbildungen gemacht. Ich würde sagen, ich habe eine exzellente Expertise. Also ich stehe jedes Gespräch mit jedem Psychiater, wenn es um das Thema Trauma und Traumafolgen geht. Also ich kenne mich wirklich gut aus. Und merke, dass ich genau mit demselben hadere wie du und auch teilweise die Dynamiken in der Branche, und ich versuche es nicht zu verurteilen, aber es ist nicht ganz leicht, doch auch teilweise höchst unanständig finde, was mit so den finanziellen Möglichkeiten von Menschen getrieben wird. Und ich habe mich da sehr gesehen gefühlt bei diesem Thema.
Ja, ich sage immer, dass dadurch, dass ich sehr vernetzt bin und auch eigentlich sehr viele kenne, kenne ich auch sehr viele Geschichten aus dem Hintergrund und die man jetzt nicht so erzählen würde. Und das ist deswegen ein Segen und ein Fluch. Ein Segen ist natürlich, klar, die Wahrheit zu kennen ist immer gut. Der Fluch ist aber auch, okay, die Wahrheit zu kennen, desillusioniert dich natürlich auch brutal.
Mhm.
Also wenn Menschen einfach Dinge machen, wo du genau weißt, da geht es jetzt brutal um Geld. Das ist einfach ein krasses Business. Du kannst sehr viel Geld verdienen und oftmals auf Kosten von Menschen, die bittere Not haben, die Sehnsüchte haben, die sich ein besseres Leben wünschen, die unter Umständen auch Kredite aufnehmen müssen, um sich jetzt so ein 2, 3, 4, 5.000 Euro Coaching leisten zu können. Und wo du dich dann schon fragst, also so, wenn du Coach, Coachin XY den Menschen wirklich helfen willst, dann mach es doch so, dass alle was davon haben. Mhm. Und ja, das ist leider etwas, was ich total kritisiere, vor allem, weil die Außendarstellung so anders ist.
Ich muss wie der Schlagerwelt.
Ich habe ja überhaupt nichts gegen Geld verdienen. Mhm. Jeder soll reich werden. Ich wünsche das jedem Menschen. Und es gibt ja auch Coaches, so Finance-Coaches, also Menschen, die so im Finanzbereich sind, die sagen, ich will Millionär werden oder ich bin schon Millionär und du wirst es auch und hier geht es nur ums Geld verdienen. Das ist auf eine gewisse Art ehrlicher, weil die sagen, gib mir dein Geld, dann werde ich reich. Und dann zeige ich dir, wie du es auch wirst. Aber in der Bubble der Persönlichkeitsentwicklung wird ja immer suggeriert, ich schenke dir. Mhm. Ich verschenke mich jetzt an dich.
Und Heilung wird versprochen.
Und es wird Heilung versprochen und es kostet sehr viel Geld. Und sag doch einfach, gib mir dein Geld. Ich will dein Geld. Mhm. Das, was ich mache, hat ja vielleicht sogar einen krassen Wert, einen starken Wert, aber ich will dein Geld. Das wäre ehrlicher, aber es wäre natürlich nicht so charmant. Es klingt besser zu sagen, ich schenke dir jetzt XY. Aber ich weiß nicht, seit wann ein Geschenk Geld kostet.
Ja, außer es ist ein Podcast. Der ist ja kostenfrei, zumindest dieser hier und deiner ja auch.
Ja, ich hadere ja auch schon seit Jahren damit. Also ich würde so gerne... oder ist nicht ganz richtig, aber ich überlege schon lange, ob ich nicht auch ein Online-Programm mache. Mit all dem Wissen, was ich jetzt in den letzten 15 Jahren angesammelt habe. Und es gibt dieses Programm bis heute nicht. Genau aus dem Grund. Weil das irgendwie immer so einen faden Beigeschmack hat. Mhm. Vielleicht ist das aber auch etwas, womit ich zu kämpfen habe. Also vielleicht ist
absolut.
Das so ein alter Glaubenssatz, den ich noch nicht aufgelöst habe. Kann auch sein, aber...
Aber ich kann das, ich kann das verstehen, weil ich habe einen Online-Kurs tatsächlich, in dem ich in genau das, was ich im Grunde genommen in den letzten 30 Jahren am eigenen Leib erfahren habe, mit all der Therapiearbeit, mit den Depressionen, mit den Essstörungen, mit den Ängsten, mit den Panikattacken, wo ich auf so einer psychoedukativen Ebene versuche, den Menschen zu erklären, was eigentlich in ihrem Körper los ist und in ihrem Gehirn. Und dass man durch Selbstregulation zum Beispiel lernen kann, die Dinge einzuordnen und dann damit umzugehen und das eigene autonome Nervensystem zu beruhigen. Aber als mein Verlag mit der Idee kam, weil die Idee kam nicht von mir, und deswegen bin ich bei dir, hat sich in mir auch alles gesträubt. Genau dagegen. Ich dachte, was, wieso, noch ein Online-Kurs? Und dann habe ich ihn gemacht. Es hat total Spaß gemacht. Ich habe ganz viel Liebe reingesteckt. Ich war auch stolz auf mich, weil ich am Abend vor dem Dreh, obwohl ich schon so lange Teil der Medien bin, dachte, was soll ich da erzählen? Es ist für mich ein weiteres Tool, das ich in die Welt einfach gegeben habe. Und es ist ein Angebot und wer es annehmen möchte, total schön. Und wer nicht, genauso schön. Es ist einfach fein. Ich würde jetzt nicht jeden Tag, ich glaube, ich habe den Online-Kurs ehrlich gesagt in diesem Podcast auch noch nie erwähnt. Ich bin nicht so ein guter Selbstvermarkter. Also insofern könntest du recht haben, weil du wirkst jetzt auf mich auch nicht wie ein Typ, der ein riesen Selbstvermarkter ist. Vielleicht ist da auch irgendwie tatsächlich noch ein Glaubenssatz dazwischen.
Ich bin ja auch total introvertiert.
Ja.
Also ich bin überhaupt keine Rampensau. Ich gehe nicht auf die Bühne und reiß die Arme hoch und alle müssen aufspringen und Chaka rufen, so wie das in den 80er Jahren immer so war oder früher noch war in den 90ern. Das, was man ja so mit einem Life-Coach vielleicht auch ein bisschen in Verbindung bringt, dieser Motivator, der alle Leute in die Hände klatschen und so, bin ich überhaupt nicht. Ich bin genau das Gegenteil. Mhm. Und auch laute Menschen, viele Menschen rauben mir Energie. Also meine Vorstellung eines perfekten Tages ist die, zu Hause zu sein, ein Espresso zu trinken, keine Menschen um mich herum, vielleicht im Hintergrund die Berge oder das Meer. Aber das war's.
Ja.
Also ich brauche nicht die Anerkennung von außen. Ich fülle mich selbst auf mit meinen eigenen Gedanken.
Aber war das immer so oder hast du das gelernt?
Nee, das war schon immer so.
Oh, wow.
Das war schon immer so. Ich war schon immer gerne mit mir selbst.
Mhm.
Und deswegen ist es ja auch so für mich so eine krasse Sache, auf die Bühne zu gehen.
Mhm.
Aber ich habe eben andere Menschen gesehen, die auf der Bühne waren und ich dachte mir so, und da kam vielleicht so ein bisschen dieser, ich bin ja mit Hip-Hop aufgewachsen, Hip-Hop ist meine Musikrichtung und da geht es ja sehr um das Vergleichen, um wer ist der Stärkere, wer ist der Bessere und wer ist der Krassere. Und manchmal kommt dieser Hip-Hop-Junge noch zum Vorschein und dann dachte ich mir, ich glaube, ich kann das auch und ich glaube, ich kann das auch besser. Vielleicht nicht sogar, nicht unbedingt besser, aber ich glaube, ich kann die Menschen auch in einem Live-Programm erreichen auf meine Art.
Das glaube ich auch.
Und ich wollte herausfinden, ob ich das kann. Kann ich, wenn ich auf die Bühne gehe und eben keine Rampensau bin, auf meine Art, auf meine introvertierte Art authentisch etwas machen, wo die Menschen sagen danach, das hat mich berührt. Und ich habe das letztes Jahr einfach ausprobiert. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen und es hat ganz gut geklappt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache es noch einmal. Also das ist jetzt nicht meine Wunschvorstellung, wie ich mein Leben jetzt verbringe. Ich bin jetzt kein Entertainer, aber manchmal tut es ganz gut, Neues auszuprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann hast du eine tolle Erfahrung gemacht. Und ich kam vor kurzem auf die verrückte Idee zu sagen, okay, also man sollte doch im Leben eigentlich richtig groß träumen. Was hältst du davon im Selbstgespräch, Lars, wenn du ganz verrückt träumst und ganz groß träumst und dir einfach mal sagst, eines Tages wirst du die größte Halle in Deutschland ausverkaufen. Mit dem, was du machst. Und in meiner Vorstellung war das die Längstes Arena in Köln. Genau. Ich glaube 20 oder 25.000 Leute. Das ist so eine absurde Vorstellung. Aber warum eigentlich nicht? Ich habe mal ein Buch geschrieben, das heißt Why Not? Also warum nicht?
Und denke groß, klein wird's von alleine.
Ja, genau. Und wenn es nicht klappt, dann hast du auf jeden Fall eine coole Idee gehabt und was Schönes probiert und doch ein Signal an die Menschen da draußen geschickt, macht was aus eurem Leben. Es ist so kurz. Diese Reise, die wir hier haben, die ist so schnell vorbei. Was soll schon passieren? Okay, es kann nicht klappen. Ist das so schlimm? Ist doch überhaupt nicht schlimm. Schlimm ist es, die Chancen zu haben. Und das haben wir alle hier. Jeder, der diesen Podcast hört, zählt zu den privilegiertesten Menschen dieser Erde. Das müssen wir uns einfach immer wieder klar machen. Das heißt nicht, dass im Alltag alles super toll sein muss und dass wir keine Probleme haben. Doch, wir haben total viele Probleme. Aber wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben was zu essen, der Kühlschrank ist in der Regel voll.
Wir haben Strom, wir haben sauberes Wasser.
Wir können aus den Hahn aufdrehen und können das Wasser trinken. Wir haben auch ein paar Euro in der Tasche. Wir haben alle ein gutes Leben. Und wir können sagen, was wir wollen. Meine Tochter ist halb Iranerin. Wäre sie nicht in Deutschland geboren, sondern im Iran, könnte meine Tochter nicht auf die Straße gehen. Und sie könnte auch nicht sagen, was sie will. All das mal zu reflektieren und zu sagen, okay, Wahnsinn, ja klar, stimmt eigentlich. Und dann gehen wir raus und haben die Berge vor der Tür. Wahnsinn. Und wir haben vielleicht sogar noch eine Mutter, die lebt. Wahnsinn. Und wir haben auch einen Partner, der irgendwie auch nicht so ganz scheiße ist. Könnten wir ihm vielleicht auch mal wieder sagen, hey, schön, dass wir zusammen sind. Ich habe es dir lange nicht mehr gesagt. Komm, lass uns am Wochenende was Schönes gemeinsam erleben. Also diese einfachen Dinge, die wir viel zu oft vernachlässigen und vergessen im Alltag. Sich daran zu erinnern, ist, glaube ich, das Geheimnis für ein wahres, glückliches Leben. Nicht immer zu schauen nach dem, was nicht da ist, nach den anderen, denen es ja scheinbar immer so viel besser geht. Das, selbst wenn es so wäre, spielt es doch gar keine Rolle, weil die anderen leben doch ihr Leben. Du hast jetzt in diesem Leben dein Leben mit deinem Papier, auf dem deine Aufgaben stehen. Also kümmere dich doch darum und fang einfach mit dem ersten Punkt an.
Und das, was du gerade gesagt hast, das dürfen wir inklusive meiner Person uns so dolle, laut und groß auf die Fahnen schreiben, gerade in der Zeit, in der wir leben, Weil du hast ja schon zu Beginn gesagt, so ist es einfach, wie unser Gehirn funktioniert. Also auch dieses Vergleichen. Also ich habe einen Husky, mit dem ich durch den englischen Garten gehe. Der schaut nicht den Golden Retriever an und sagt, ja, du hast viel längere Haare als ich und der ist ja viel jünger und der Dobermann ist viel trainierter, sondern der ist halt einfach ein Hund. Mhm. So. Aber unsere Spezies ist ja schon auch sehr besonders, möchte ich mal sagen, was so unsere Grundkonfiguration angeht. Hast du dich schon mal gefragt, ob du nicht von diesem Planeten bist? Kommt jetzt sehr aus dem Nichts, die Frage.
Ja, ich glaube, am Ende ist niemand von uns von diesem Planeten.
So habe ich das noch nie gesagt.
Also der ganze Mensch existiert ja, also ich bin jetzt kein Astrophysiker, aber letztlich sind wir ja alle Sternstaub. Wenn du es runterbrichst, woraus wir bestehen und wo das irgendwann mal herkam. Also deswegen, wir sind ja alle Wasser und das Wasser kam ja mal von irgendwo her und wir sind doch alle miteinander verbunden, auch wenn wir das nicht glauben. Mhm. Und ja, wir sind auch alle Aliens, klar. Und manchmal denke ich natürlich auch, so, ich bin auch anders als alle anderen. Mhm. Wenn alle so wären wie ich, wäre unsere Welt besser. Natürlich denkt man das manchmal. Aber ob das so ist, weiß ich nicht. Mhm. Also, ich glaube, wir sollten alle unsere Andersartigkeit feiern.
Und, das wäre toll, ja.
Und jeden so sein lassen, wie er ist und wie sie ist. Und nicht glauben, nur weil wir meinen, etwas zu wissen. Mhm. Erstens, ob das auch wirklich so stimmt. Und zweitens, ja, geh doch nicht missionieren und sag doch den anderen nicht, dass sie Unrecht haben und dass du Recht hast, sondern hör doch lieber mal zu, um zu verstehen. Wir sind ja in so einer Gesellschaft, in so einer ganz komischen Gesellschaft aktuell, wo wir glauben, wir müssten alle überzeugen, dass wir Recht haben.
Ist auch so ein Gehirnding, ne?
Und wir hören gar nicht mehr zu. Mhm. Hat man ja in den letzten Jahren ganz krass gemerkt. Also die Spaltung und die Polarisierung und es gibt nur noch zwei Meinungen, entweder ja oder nein und es gibt gar keinen dazwischen mehr. So, mich interessiert es doch, warum denkst du denn, was du denkst? Und dann höre ich doch mal zu. Ich muss ja nicht deine Meinung haben. Aber wir sind es irgendwie gewohnt, nur zuzuhören, um eine Antwort zu geben, um dich davon zu überzeugen, warum du Unrecht hast und ich Recht habe.
Das passt wunderbar zu einem Satz aus deinem Buch. Ist er von Nietzsche? Willst du gelten oder willst du wirken?
Willst du gelten oder willst du wirken?
Da habe ich lange drüber nachgedacht. Willst du gelten oder willst du wirken?
Wenn du gelten willst, dann lässt du dein Ego für dich sprechen. Dann willst du
Bedeutung haben.
Du willst berühmt sein. Du willst eine Legacy hinterlassen. Du willst Anerkennung. Du willst Ruhm. Du willst Macht. Willst du wirken, dann möchtest du was im Kern verändern. Dann möchtest du ein System vielleicht, das falsch ist, das toxisch ist, verändern. Du willst aber nicht der Anführer werden des Systems. Also willst du eine Gesellschaft verändern? Willst du etwas zum Positiven verändern? Dann willst du wirken. Und wenn du gelten wirst, dann willst du die Millionen Follower auf Instagram und willst dich feiern lassen dafür. Das eine schließt das andere nicht unbedingt aus in gewissen Bereichen, aber im Kern ist das ein Riesenunterschied, dass viele Menschen heute leider gelten wollen und zu wenig wirken.
Aber ist dann Social Media für dich nicht auch echt eine Tortur? Also für mich, und ich würde mich auch als deutlich introvertierten Menschen bezeichnen und auch hoffentlich verliere ich meinen Weg nicht, eher einer, der wirken möchte und nicht gelten. Ich hatte den Fame aber auch schon durch meinen Job beim Radio und ich habe einfach ein paar Lebensjahre auf dem Buckel. Ich habe vor 70.000 Menschen gesungen, ich stand in der Olympiahalle auf der Bühne, ich hatte das schon. Das ist schön. Und das waren tolle, magische Momente, aber sie sind nicht die Essenz meines Seins. Und ich brauche das nicht mehr. Das war so. Und ich merke doch, dass Social Media, also wenn ich mir den Satz aus der Mäusestrategie, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte, dann wäre ich wahrscheinlich sogar auch bei Instagram nicht mehr. Also ich bin nicht mehr bei Facebook, ich bin nicht bei LinkedIn, ich bin nicht bei Twitter, fand ich hochtoxisch, da war ich 3 Tage, das Wahnsinn. Ja, wie kommst du klar damit?
Twitter oder X.
X heißt es ja.
Heißt es ja jetzt, hat mal jemand gesagt, auf X sind nur Journalisten, Psychopathen.
Ja.
Und die dritte Gruppe habe ich vergessen, die war aber...
Politiker auf jeden Fall.
Genau, ja. Politiker. Und manchmal verirre ich mich da auch und ich erinnere mich dann nach einer Minute schon, okay, warum ich da nicht bin. Mhm. Das ist ja ganz schlimm. Finde ich die schlimmste Social-Media-Plattform überhaupt. Da geht es nur um Hass und...
Ja. Und Recht haben.
Und Recht haben, genau.
Wie kommst du klar mit Social Media?
Ich komme mit Social Media ganz gut klar, weil ich ganz gut selektieren kann. Ich muss aber dazu sagen, ich verliere mich auch manchmal in diesen Videos. Also manchmal, wenn ich gerade mal nichts zu tun habe und ich liege auf dem Sofa und ich gucke mir so ein Hundevideo an.
I feel you. Waschbären und Hunde.
Ja, Waschbären, Hunde und so. Pandas.
Otter.
Otter. Ja, ich liebe Otter auch, wie sie auf dem Rücken schwimmen und dann so Händchen halten.
Und so einen Stein so in ihren kleinen Händchen halten.
Genau.
So süß.
Und ich folge, glaube ich, auch mehr Tier-Accounts als Menschen-Accounts. Und dann habe ich auch noch so Surf-Accounts und Skateboard-Accounts und sowas. Und dann kann ich dann schon mal eine halbe Stunde dann einfach sinnlos ein bisschen vor mich hin daddeln. Aber das ist dann auch okay. Also das ist dann ja nichts anderes, als damals vorm Fernseher einfach zu zappen.
Mhm.
Und wenn man sich dann auch wieder daran erinnert, okay, ich mach's jetzt, ich habe jetzt eine halbe Stunde, das ist okay und ich habe jetzt genug, jetzt lege ich es weg. Ich habe da zum Glück kein Suchtverhalten.
Mhm.
Aber ist klar, es gibt auch Menschen, die sitzen da nicht 30 Minuten, sondern 3 Stunden und merken gar nicht, was sie da machen. Ich kann das privat ganz gut. Ich finde Instagram deswegen nicht schlecht für mich persönlich, weil ich einfach mit den Leuten in Kontakt treten kann, die das interessant finden, was ich mache. Und ich kann auch Menschen folgen, die ich interessant finde.
Mhm.
Und ich folge aber auch Menschen bewusst, um mich immer wieder daran zu erinnern, wie ich nicht sein möchte.
Mhm. Wir nennen jetzt hier natürlich keine
natürlich
Namen.
Natürlich keine Leute, Namen, nein, klar. Natürlich nicht. Und ja, man muss sich einfach selbst daran erinnern, in der Bewusstheit bleiben, was man da gerade macht.
Mhm.
Und Social Media ist weder gut noch schlecht, es ist das, was wir daraus machen. Natürlich muss man gewisse Gruppen davor schützen. Kinder zum Beispiel können das noch nicht so erkennen, woher auch. Der Suchtfaktor ist natürlich vorprogrammiert, auch bewusst vorprogrammiert. Wenn man, wie gesagt, alles in Maßen macht, das ist ja die alte Faustregel von den Großeltern, ja, willst du gut durchs Leben kommen, dann mach von nichts zu wenig oder zu viel, von allem ein bisschen. Und dann kommt man eigentlich so ganz gut durchs Leben. Und wenn man sich da ein bisschen dran erinnert und ja, das auch alles nicht so ernst nimmt und auch nicht alles glaubt, was man da sieht.
Das und sich selber auch nicht so wichtig nimmt.
Nee, genau. Mhm. Also wer sind wir denn? Also natürlich sich selbst, sein Leben und seine Bedeutung für sein eigenes Leben und seine Arbeit schon wichtig nehmen. Aber nicht so wichtig, dass man glaubt, man ist besser als irgendwer.
Mhm.
Also das wäre ja auch schade, wenn du zum Beispiel deinen Podcast nicht wichtig nehmen würdest. Das wäre ja eine Respektlosigkeit dir selbst gegenüber.
Ja. Absolut.
Und eine Lebensverschwendung. Also wenn du keinen Spaß hättest oder wenn das für dich keinen Wert hätte, dann müsstest du es am besten nicht machen.
Mhm.
Oder solltest du es nicht machen. Aber zu sagen, ich gebe mein Bestes, aber ich muss nicht um jeden Preis der Beste sein.
Mhm.
Das ist vielleicht ein ganz schöner Satz.
Mhm. Also dieser Unterschied zwischen Sein und Tun, ne?
Mhm.
Ja.
Aber darf ich eine Frage stellen?
Jede.
Dieser Moment vor 70.000 Menschen im Olympiastadion und dann mit oder vor oder zu diesen Menschen zu singen.
Mhm.
Was geht einem da durch den Kopf in dem Augenblick? Fühlst du dich dann so ein bisschen wie Freddie Mercury in der legendären Szene, wo er...
Bei Live Aid.
Genau, wo er sagt, ey, und hält das Mikrofon so in die Menge und alle singen mit.
Das war vor allem natürlich ein Wahnsinns-Adrenalin-Rausch und ich finde es schwieriger, vor 7 Menschen zu singen als vor 70.000 tatsächlich, weil da so eine anonyme Masse vor dir ist. Aber die Energie und dieses Meer von Köpfen und diese vereinzelten Schilder, die hochgehalten werden, es ist wie ein Rausch. Es ist etwas gleichermaßen Wundervolles wie Gefährliches. Hm. Weil es etwas in mir ausgelöst hat, und ich glaube, dass es sehr viele Bühnenmenschen betrifft, von dem man mehr will. Und dann wird es gefährlich. Mhm. Und die Stille danach ist auch nicht zu unterschätzen. Wenn du aus diesen Adrenalinhochs kommst und hunderte oder tausende Menschen haben deinen Namen geschrien und wollen Autogramme von dir und dann gehst du nachts um 12 ins Hotelzimmer und da ist niemand mehr und du kommst gar nicht runter von diesem High, von dem du gerade kommst, dann kann es schon auch ganz schön einsam werden. Also es ist ein sehr, und ich habe da wirklich nur mal reinschnuppern dürfen, das war nicht meine Haupttätigkeit, aber ich habe, glaube ich, so einen ganz guten Eindruck davon bekommen und es ist nicht so glänzend, wie man glaubt. Und ich glaube, wenn man sich aktuell auf Netflix, ich weiß nicht, ob du die Robbie Williams-Doku gesehen hast, die ja wirklich sehr berührend ist und sehr eindrucksvoll, dann ahnt man schon, dass ein Popstar-Leben nicht viel mit, in der Realität nicht viel mit dem zu tun hat, was wir glauben, was es ist.
Naja, das ist wie Instagram.
Ja, genau.
Ja, also wir sehen etwas und glauben, das ist die Wahrheit, aber das ist maximal ein ganz kurzer Ausschnitt von etwas. Ja. Und selbst der wurde 20 Mal gefiltert. Mhm. Es gibt diesen schönen Satz, lass Erfolg nicht in deinen Kopf und Misserfolg nicht an dein Herz.
Ah, der ist gut.
Das heißt,
der gefällt mir.
Das heißt, mach es, weil du es liebst, aber hab keine Erwartung daran. Oder verknüpfe das, was du liebst, nicht mit einer Haltung. Also glaube nicht, dass du, oder glaube nicht erst dann, dass du jemand bist, dass du etwas gut machst, wenn du den Applaus bekommst. Mhm. Oder umgekehrt, wenn der nicht kommt, ist das, was du tust, nicht weniger wert.
Und ich glaube, was wichtig ist, also so war es bei mir, ich musste verstehen, und das habe ich ehrlich gesagt auch erst in den letzten Jahren, dass diese Leere, die ich zu diesem Zeitpunkt noch in mir hatte, nichts im Außen konnte die füllen. Auch 100.000 Leute nicht. Niemand kann das. Ja. Es gibt vielleicht dann Momente, wo du das Gefühl hast, boah, jetzt bin ich ganz und jetzt bin ich verbunden und jetzt fühle ich mich wohl. Aber wenn die Leere von innen nicht gefüllt ist, dann bleibt das Loch da. Dann ist es wie ein Eimer, durch den hier ein Loch ist im Eimer. Oh Henry, oh Henry. Das fließt halt einfach durch. Und dadurch, dass ich in den letzten Jahren diese Löcher so für mich gestopft habe, durch viel Geduld und echt viel innere Arbeit, brauche ich jetzt auch das von außen nicht mehr. Und dann ist es total logisch, warum es so ist.
Die Buddhisten sagen, du kannst das Glück auf dem Gipfel des Berges nur dann finden, wenn du es selbst mit nach oben getragen hast.
Mm, ja, genau.
Und ja, wenn du im Außen etwas suchst, was nur im Innen zu finden ist, dann kannst du so lange suchen, wie du möchtest. Du wirst es nicht finden. Mhm. Und mehr im Außen wird das Innere nicht füllen.
Und das betrifft auch Likes bei Instagram übrigens.
Absolut. Ja, absolut. Also das heißt ja nicht, dass man das alles jetzt verfluchen sollte. Das, ich bin ja auch auf Instagram.
Ich auch. Ich mache gerne da.
Ja, genau. Und aber mach dich nicht abhängig und mach deinen Wert auch nicht davon abhängig, ob du jetzt 5 Follower hast, 10 oder 1 Million. Mhm. Du bist, du und auch deine Arbeit ist weder schlechter oder besser. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Du kannst deine Kunst machen, egal ob du einen Tisch baust, eine Platte aufnimmst, ein Buch schreibst, was auch immer du tust, um dich auszudrücken in der Welt. Ob das jetzt ein Award gewinnt, ob du einen Preis bekommst, ob du viel Geld damit verdienst, ob du gar kein Geld damit verdienst, hat mit deiner Kunst, mit dem, was du tust, nicht sehr viel zu tun.
Mhm. Ja.
Und da spielt auch eine Menge Glück mit rein, Durchhaltevermögen, ich sage ja auch immer, dass nicht die Besten ganz oben stehen, nie, sondern in der Regel die, die einfach immer weitergemacht haben, weil sie es so sehr geliebt haben, weil sie sich nichts anderes vorstellen konnten.
Mhm.
Ich habe mal David Guetta getroffen. Der hat es auch gesagt. Der hat gesagt, in meinen 20ern war ich immer pleite. In meinen 30ern war ich immer pleite. Und ich habe mir einmal im Jahr überlegt, ob ich mit dem ganzen Scheiß aufhören soll. Natürlich nie ernsthaft.
Mhm.
Aber klar, du wirst irgendwann auch älter und dann denkst du dir, ja, ich will auch mal meine Miete bezahlen können. Aber er hat gesagt, nee, das ist mein Leben. Ich will nichts anderes. Auch wenn das Leben hart ist und schwierig. Ja, und dann kam dieser eine Hit und dann ging es los. Und heute ist der noch immer einer der erfolgreichsten DJs der Welt.
The rest is history.
Genau.
Ja. Weil du den Buddhismus gerade angesprochen hast, ich habe ja mal mit Curse über den buddhistischen Weg, also diesen mittleren Weg, auf dem wir ja im besten Fall wahrscheinlich das zufriedenste Leben leben.
Mhm.
Da habe ich mich in deinem Buch auch so wieder drin gefunden. In dieser Zeit, wo wir alle so vermeintlich auch politisch korrekt leben müssen. Wir müssen alle vegan sein, alles muss nachhaltig sein. Die Jeans, die wir tragen, muss mindestens recycelt sein. Wir dürfen keinen Alkohol mehr trinken. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen jenes nicht. Und ich habe lange auch so gelebt und merke aber, oder anders, ich stelle mir die Frage, ob es wirklich das Menschsein ist, so in seiner Gänze. Und dass ich aus mir heraus gerade feststelle, ich möchte auch mal wieder leben.
Mhm.
Ich möchte nicht nur in diesen Dogmen sein, nein, das darf ich nicht essen und das Gluten, ist Gluten, nee, dann nicht. Ach so, ist der Salat oder ist das Gemüse mit Butter angebraten, nee, dann für mich bitte nichts. Ich finde das, also mein Leben ist irgendwann so kompliziert geworden und ich habe mir im Grunde genommen diese inneren Verbote, die ich früher durch die Essstörung hatte, die habe ich behalten, ich habe sie mit anderen Inhalten gefüllt. Und das ist ja auch ein Gedankengang, den Erik mit dem alten Mann teilt, der ihm ein Glas Rotwein anbietet und der sofort sagt, nee, für mich nicht. Und so, und der alte Mann sagt, hä, wieso, musst du noch fahren oder wo ist das Problem? Und ich möchte jetzt nicht Alkohol glorifizieren. Alkohol ist ein großes Problem in dieser Gesellschaft. Aber ich glaube, ihr wisst und auch du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, Erik hat gesagt, in der Situation reflexartig, nein, danke.
Mhm, genau.
Und zwar nicht, weil er keinen Rotwein trinkt, sondern weil er weiß, in seiner Bubble hat das einen schlechten Ruf und er möchte ja geliebt werden von den Leuten und er möchte keinen Shitstorm bekommen. Und wir leben wirklich in einer Gesellschaft, ich sage immer, in einer Shitstorm-Vermeidungsgesellschaft. Also,
bam.
Ja. Es gibt 1000 Gruppen, die man irgendwie jetzt beleidigen könnte, obwohl man es gar nicht bewusst macht. Und es gibt diesen schönen Satz, ich glaube, er kommt sogar auch aus dem Buddhismus, du wirst nicht glücklich, indem du das Unglück vermeidest.
Mhm.
Also du, wenn du leben willst, machst du auch Fehler. Das ist das. Und ja, wenn du leben willst, machst du Fehler und mach Fehler. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, ihn erkennst, dich entschuldigst, dann kannst du weitergehen. Aber quasi nicht loszulegen, immer in der Angst heraus, irgendwen treffen zu können, der das, was du machst, so versteht, dass er oder sie sich beleidigt fühlt. Ricky Gervais hat mal gesagt, nur weil du dich angegriffen fühlst, heißt das nicht, dass du recht hast.
Und das ist natürlich auch eine Entwicklung, ne, die gerade echt teilweise ganz schön bedenklich ist, finde ich.
Auf jeden Fall. Also so, ich bin der Meinung, in einer idealen Welt, die wir ja alle irgendwie versuchen herbeizuführen, es wird natürlich nicht klappen, weil es so komplex ist, aber gib dir ein bisschen Mühe, versuche niemanden bewusst zu beleidigen, versuche ein guter Mensch zu sein.
Mhm.
Und das war's.
Mhm.
Und erlaube aber anderen Menschen anders zu sein.
Mhm.
Und nur weil du für dich entschieden hast, dich vegan zu ernähren, geh nicht missionieren und sag, du, der du noch ein Tier isst, bist ein schlechter Mensch.
Mhm.
Sondern Es ist nämlich in Wahrheit, wenn man es mal runterbricht, geheuchelt. Wir hier im Westen, und das hat Robert Habeck vor kurzem so schön in einer Fernsehsendung auch gesagt, weil er angegriffen worden ist durch, warum er diesen Deal mit den, ich glaube mit den, waren es die Saudis?
Ach so, bezüglich der.
Genau, er hat einen Öldeal gemacht. Und er hat gesagt, ich werde deswegen angegriffen, aber die Menschen, die mich angreifen, jeder von uns hier im Westen hinterlässt eine Spur der Verwüstung hinter sich, ohne es vielleicht zu wissen. Wir fahren alle Auto, das Öl muss irgendwo herkommen. Wir nutzen alle Strom, der muss irgendwo herkommen. Wir kaufen im Supermarkt ein, das Essen muss da irgendwie hingekommen sein. Das heißt, wir haben ein Handy. Was glaubst du, was in dem Handy alles drin ist? Was da, wie viele Kinderarbeit da drin steckt und so weiter. Die Klamotten, die wir tragen, das Haus, das wir gebaut haben, alles. Unser ganzes Leben, alles, was wir sehen, ist irgendwo mal hergestellt worden und wir wissen gar nicht, unter welchen Umständen. Und die meisten Menschen wollen es auch nicht wissen. Mhm. Und sich dann hinzustellen und sich zu erheben, ich bin besser als ihr. Ich mache alles richtig und ich kritisiere dich jetzt, weil du in den Urlaub fliegst, nur weil ich mit dem Zug fahre, dann erhöhe ich mich und finde mich besser als dich. Und das ist das Problem. Mach darauf aufmerksam, wenn du das Gefühl hast, hier läuft was falsch, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich engagieren, zu welchem Thema auch immer, mach das. Aber verurteile nicht andere Menschen, wenn sie es vielleicht noch nicht machen. Du darfst ja auch nicht vergessen, jeder Mensch handelt immer nur anhand seines Grades an Bewusstheit. Und ich bin jetzt 45 Jahre alt, heute mache ich Dinge, die ich vielleicht mit 20 nicht gemacht habe. Gib doch den Menschen auch die Zeit und den Raum, sich entwickeln zu dürfen.
Ja, Halleluja.
Und sag nicht, nur weil du, Steffi, mit 23 jetzt mit deinen Mädels auf die Malediven fliegst und einen CO2-Abdruck hinterlässt, der vielleicht nicht ideal ist, aber das haben wir vor 20 Jahren auch gemacht. Mhm. Also.
Ich war in New York vor 2 Wochen.
Ja.
Schuldig.
Und damit müssen wir aufhören. Also.
Shitstorm-Vermeidung ist ein total gutes Wort. Das ist echt interessant, weil ich habe im März hier einen ehemaligen sehr guten Schulfreund zu Gast gehabt, der dann RTL-Chef wurde, Stefan Schäfer, hat ein auch sehr schönes Buch geschrieben namens 25 letzte Sommer. Und wir haben über ein ähnliches Thema gesprochen und dann habe ich in diesem Podcast erzählt, dass ich am Abend zuvor das erste Mal seit Monaten, wir waren mit Freunden essen, mein Partner und ich habe das erste Mal seit Monaten 2 Gläser Wein getrunken und war natürlich total angeschickert, weil ich überhaupt keinen Alkohol mehr vertrage. Und dann habe ich danach bemerkt, dass ich wirklich Schiss vor dem Echo hatte, weil Alkohol für mich, und daraus mache ich kein Geheimnis, die Menschen, die meine Arbeit kennen, wissen das, Alkohol für mich früher eine Kompensationsstrategie war. Und ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, es trotzdem als Genussmittel zu beschreiben. Also es ist schwierig. Ich finde, Alkohol ist auch gerade in diesem Land, in dem wir leben, echt ein schwieriges Thema. Aber das wollte darauf vielleicht gar nicht hinaus, sondern das, was ich so bedenklich fand, war, dass ich angefangen habe, mir einen Stress zu machen. Oh Gott, wie wird die Reaktion darauf sein, dass ich öffentlich sage, ich habe 2 Gläser Wein getrunken. Das Ende vom Lied war, gar nichts ist passiert. Niemand hat sich darauf bezogen. Und dann frage ich mich manchmal, dürfen wir nicht auch wieder ein bisschen mutiger werden? Und zum Beispiel Gespräche wie dieses hier führen, ohne zu befürchten, oh mein Gott, das Netz wird ausflippen.
Wer sind wir denn, dass wir glauben, wir wüssten es besser?
Genau.
Also, ja, ich hatte mal vor einiger Zeit eine Anfrage von einem ganz tollen Weingut in der Pfalz. Mhm. Und ich kenne die Gegend ganz gut und kannte auch sogar dieses Weingut ein bisschen. Ich bin ein paar Mal dran vorbeigefahren, zufällig. Und diese Frau hat mir geschrieben, hat gesagt, Lars, ich bin ein Riesenfan von deinen Büchern und die haben mir echt geholfen, auch hier im in der Zeit, als es mit unserem Weingut nicht so lief, durchzuhalten, weiterzumachen. Und wir würden gerne mit deinen drei Büchern, Where is the Love, It's All Good und Why Not, würden wir gerne eine Sonderedition Wein machen. Also Where is the Love wird ein Rosé, It's All Good ein Rotwein und Why Not ein Riesling. Und ich so, ja, warum nicht? Ja, Literatur und Wein, das passt ja irgendwie zusammen. Mhm. Und wenn man da eine kleine Aktion macht und das am Ende noch spendet zum guten Zweck, ist doch super. Und es ist dann daran gescheitert, dass die Verlage gesagt haben, nee, da ist Alkohol im Spiel und da fürchten wir schlechte Presse.
Mhm.
Und genau das meine ich. Wir leben doch nicht in einer Shitstorm-Vermeidungsgesellschaft. Also doch, wir leben darin, aber wollen wir darin leben?
Mhm.
Es ist am Ende doch sogar für einen guten Zweck. Ja, wir hätten das Geld für ein Kinderhospiz in der Region gespendet und alle wären glücklich gewesen.
Mhm.
Und wir sollten nicht, und das ist jetzt auch so ein Spruch von meinem Papa, päpstlicher sein als der Papst.
Mhm.
Also wir, nochmal, solange wir niemandem bewusst schaden, mach's doch einfach.
Mhm.
Und es nicht zu tun, nur weil eventuell sich irgendwer irgendwann angegriffen fühlen könnte.
Da müssen wir wieder weg von kommen, sehe ich ganz genauso. Das finde ich auch eine ganz schwierige Entwicklung.
Und das führt so zu absurden Diskussionen. Stichpunkt ist zum Beispiel auch kulturelle Aneignung.
Oder Triggerwarnungen.
Jan Delay hat vor kurzem zu dem Thema gesagt, also alles, was ich mache, mein ganzes berufliches Leben ist kulturelle Aneignung.
Mhm. Ja, er kommt aus dem Reggae,
er kommt, genau,
aus dem Soul.
Genau.
Ja.
Ja, und es hat so absurde Maßnahmen, also so, wir saßen vor kurzem im Zug und meine Frau ist Perserin aus dem Iran, unsere Tochter, ich habe es vorhin gesagt, halb Iran, halb Deutsch, und ganz oft sehe ich, wie Menschen, wenn wir Persisch sprechen, also ich nicht, aber meine Frau, dass Menschen gucken, sich interessieren. Und ich sehe, dass sie möchten gerne fragen, wo sie herkommen.
Und sie trauen sich nicht mehr.
Und sie trauen sich nicht mehr, weil sie glauben, das wäre dann schon Rassismus.
Geht mir auch so, tatsächlich.
Und uns fällt es auf, weil es so oft passiert. Und es ist doch, und meine Frau sagt immer, wie schön wäre es, wenn sie fragen würden, weil dann könnten wir ein bisschen erzählen, ein bisschen erklären, mhm, und so. Und das ist doch eine schöne Sprache und die Leute interessieren sich doch dafür.
Mhm.
Und natürlich weiß ich, wo das herkommt und es hat auch alles in gewissen Rahmen seine Berechtigung, aber irgendwann ist diese Linie überschritten worden und es gibt dann nur noch Verbote.
Mhm.
Und wollen wir wirklich so leben? Also ich nicht und deswegen mache ich es auch nicht.
Mhm. Es ist wie mit Triggerwarnungen, also vor was alles mittlerweile eine Triggerwarnung gesetzt wird, und ich habe da auch so ein ganz ambivalentes Verhältnis dazu, weil wir ja im Grunde genommen ein bisschen den Menschen die Fähigkeit absprechen, also erstmal glauben wir etwas, sie vor etwas schützen zu müssen. Ja, das ist auch sowas, was irgendwie so Einzug gehalten hat, dass ein anderer glaubt, jemand anders schützen zu müssen. Und wir sprechen den Menschen, finde ich, damit so ein bisschen die Fähigkeit ab und die Resilienz, auch ein Gefühl wie Wut oder Angst oder Traurigkeit zu halten. Also wir führen sie eher wieder weg von ihren Gefühlen. Und das ist ja das, was wir endlich lernen dürfen alle, wieder lernen zu fühlen. Und wenn man sich mit dem Gehirn beschäftigt, ist eine Triggerwarnung per se natürlich für die Amygdala erstmal ein Miep, Miep, Miep. Das heißt, es löst keine Sicherheit aus auf der anderen Seite, sondern Stress. Und deswegen, ich habe ein Seminar gegeben und habe da ein Video gezeigt aus der Bindungspsychologie. Das heißt The Still Face Experiment, ist aus den 90ern und zwei Teilnehmerinnen aus dem Kurs oder aus dem Seminar kannten das und sehen nur das Standbild und sagen sofort, oh, da müssen wir jetzt aber eine Triggerwarnung und so. Und es war so interessant, weil natürlich die Atmosphäre im Raum sofort stockte, weil sich alle dachten, oh Gott, was kommt jetzt? Kettensägen-Massaker, oder? Und dann musste ich erstmal wieder, okay, wir beruhigen uns jetzt alle. Ihr könnt euch sicher sein, ich weiß schon, was ich euch hier zeige. Beobachtet euch einfach, nehmt mal wahr, wie euer Körper reagiert auf das, was ihr gleich sehen werdet. Und ja, das ist alles so, wir packen uns so alle gegenseitig in Watte, aber irgendwie trennt es uns voneinander.
Genau, vor allem, weil das Problem wird ja dadurch nicht gelöst.
Exakt.
Sondern das ist ja nur so, wir verteilen mal vorsichtshalber ein paar Kopfschmerztabletten. Mhm. Aber wir gehen nicht an die Wurzel ran. Warum haben wir denn so viele Kopfschmerzen? Mhm. Und wie gesagt, das ist zum großen Teil einfach eine, ja, sehr viel Heuchelei, damit man sich selbst auch ein bisschen weniger schuldig fühlt. Vielleicht auch.
Ja. Und sicher auch die Angst, was falsch zu machen.
Ja.
Ja. Ich wollte eigentlich, ich habe den Lars begrüßt und ich trage heute ein Billy Joel T-Shirt, weil ja die Musik in deinem Buch eine essentielle Rolle spielt und in deinem Leben eine essentielle Rolle spielt und auch in meinem Leben. Und der Grund, warum ich dieses T-Shirt heute angezogen habe, war, und es ist so interessant, weil ich, wenn ich auf Menschen wie dich treffe, mache ich mir kein wirkliches Konzept. Und ich bin dann immer ganz gespannt, in welche Richtung sich das Gespräch wohl entwickeln wird, weil es so ist, wie es scheinbar heute sein soll. Deswegen finde ich das wunderbar. Ich möchte aber trotzdem so gerne noch ein bisschen mit dir über Musik philosophieren. Hast du Lust?
Gerne.
Weil ich in meinem Buch, ich habe meine Geschichte auch aufgeschrieben, letztes Jahr im November, gibt es auch ein Kapitel, das heißt There is no wisdom like pop music wisdom. Und der alte Mann in deinem Buch, der mit Erik spricht, weist ihn auch auf die Botschaften und die Texte in den Songs hin. Und es ist meine tiefe Überzeugung, dass etwas Universelles, etwas Göttliches, etwas, das wir nicht erklären können, durch Musik zu uns spricht und uns zu den richtigen Zeitpunkten in unserem Leben Botschaften schickt. Und ich versuche, Menschen immer dafür zu sensibilisieren, mehr auf Texte zu hören. Mhm. Welche Musik, welche Rolle hat die Musik auf deiner ganz persönlichen Reise immer wieder gespielt und spielt sie heute?
Musik ist tatsächlich der rote Faden meines Lebens.
Mhm. Geht mir auch so.
Schon immer. Mhm. Also ich habe mit 8 Jahren mir meine erste 7-Inch-Single gekauft.
Geil.
49 Pfennig hat die gekostet. Ich war ein Kunde vom legendären Disc Center. Das war ein Katalog, wo man Musik-Schallplatten in den 80er Jahren kaufen konnte. Und ich hatte natürlich nur mein Taschengeld. Und in der ersten Seite gab es die Angebote für 49 Pfennig. Und ich habe das einfach alles bestellt, weil es quasi im Rahmen meiner Möglichkeiten war. Und meine erste Single war tatsächlich A Word in Spanish, mhm, von Elton John. Und Musik, das war mir schon immer klar, ist die Sprache der Engel, mhm, Sprache des Universums, weil es verstehen alle, egal ob du aus Kanada kommst, aus Afrika, aus Zimbabwe, aus Bayern, aus Japan, wenn du ein Instrumentalstück von Mozart hörst, dieses Gefühl, was da mitschwingt, das verstehen alle Menschen gleich. Mhm. Und du musst auch die Sprache nicht verstehen, um dieses Gefühl zu empfinden, wenn du einen Song, eine Chanson auf Französisch hörst, verstehe ich manchmal nichts. Aber ich spüre, was gemeint ist. Oder ein altes iranisches Volkslied, wo es um Leid und um Verlust und um Sehnsüchte geht. Ich verstehe kein Wort, aber ich kann den Schmerz des Sängers empfinden. Mhm. Und das ist etwas, was nur Musik kann. Und ich bin ja mit Hip-Hop aufgewachsen und was ich so schön am Hip-Hop finde ist, es gibt diesen Satz, was Hip-Hop bedeutet, to make something out of nothing. Mhm. Also du kannst etwas aus dem Nichts erschaffen und du musst niemand sein, du brauchst keine Voraussetzungen, du kannst mit dem, was da ist, etwas Neues kreieren. Und das fand ich für mich aufs Leben übertragen ein super Konzept. Also egal, wo du herkommst, egal, was deine Eltern gemacht haben, egal, ob du reich oder arm bist, du kannst mit dem, was du jetzt zur Verfügung hast, sofort loslegen, egal was es ist.
Mhm.
Und das kann man im Hip-Hop genauso wie im richtigen Leben eben auch. Egal wo du bist, egal wie schwierig deine Voraussetzungen sind, du hast nur dieses Leben, also mach jetzt das Beste draus, aus dem, was da ist. Und ich habe mein ganzes Taschengeld bis spät, also ich habe auch, als ich mein erstes Geld verdient habe, im Plattenladen, Ich habe es sofort reinvestiert in Schallplatten. Ich habe immer nur Musik gehört, gesammelt, gekauft, CDs, Tapes, Vinyl. Bis heute habe ich eine große Vinyl-Schallplattensammlung. Es gibt nichts Schöneres, als die Plattenspieler anzumachen, die Boxen anzuknipsen, eine Schallplatte aus dem Regal zu holen, es auf den Schallplattenspieler zu legen, die Nadel draufzusetzen.
Das würde ich auch gerne mal wieder machen.
Das Knistern zu hören, ja, wenn die Nadel aufsetzt und dann kommt das erste Lied und es rauscht so ein bisschen. Und das mache ich tatsächlich mit meiner Tochter, die ist jetzt 3.
Mhm.
Seit sie am Leben ist, in unserem Leben, hören wir Vinylplatten.
Mhm.
Und mittlerweile hat sie auch einen Lieblingssong. Dann sagt sie immer, Papa, Son of a Morning hören. Ja, und das ist dann Jay-Z, Lucifer.
Mhm.
Und das ist ja auch ein berühmtes Sample. Lucifer, Son of a Morning, I'm gonna chase you out of earth. Also ein alter Reggae-Klassiker.
Mhm.
Und ja, weil ich mir diese Vorstellung, die finde ich so schön, für auch meine Tochter, wenn sie irgendwann mal alt ist und dann höre ich sie sagen, meine Kindheit war so schön, mein Papa hat immer Platten aufgelegt.
Von Jay-Z.
Von Jay-Z. Ja, oder auch Aretha Franklin mag sie total und cool in the Gang und diese alten 70er-Jahre-Classics.
Mhm.
Und natürlich auch die Eisprinzessin und Disney hoch und runter, ist ja klar. Aber ich finde, wenn du mit Musik aufwächst, dann ist das ein schönes Leben.
Mhm.
Und das hatte ich für mich immer, ich war nie einsam, ich habe immer meine Musik gehabt. Das ist ja auch von mir selbst gewählt. Es gibt ja auch diesen sehr klaren Satz, Einsamkeit ist das Schönste, wenn es freiwillig gewählt ist und das Schlimmste, wenn es nicht freiwillig gewählt ist.
Mhm.
Und Musik kann in beiden Fällen der schönste Begleiter sein. Und deswegen heißt ja auch meine Tour der Soundtrack deines Lebens.
Mhm.
Wir alle haben diesen Soundtrack unseres Lebens. Und wir sollten einfach mal mehr Musik hören.
Mhm.
Und zwar auch wieder bewusst Musik hören. Ich habe jetzt heute auf dem Weg hierher die neue Platte von Billie Eilish gehört.
Mhm. Oh, wow.
Ja, super. Also kann man hören, wirklich. Es ist, auch wenn man kein Fan ist, ist ganz toll. Die hat eine tolle Stimme, ist super produziert. Und ich gehöre tatsächlich noch zu den Menschen, die neue Musik hören. Und ich weiß ja auch, ich kenne die Studien. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber wenn du ein normaler Mensch bist, wäre es jetzt unnormal, aber wenn du jetzt ganz normal dich jetzt auch nicht übermäßig mit Musik beschäftigst, also wenn du ganz normaler Musikhörer bist, dann hast du, wenn du älter als 30 bist, aufgehört, neue Musik zu hören.
Mhm.
Also wenn wir unser 30. Lebensjahr überschritten haben, hören wir nur noch Musik, Musik, die wir kennen.
Da würde ich, ja, also ist super interessant, wusste ich nicht. Da hat es bei mir tatsächlich, auch wenn das natürlich, jetzt sind wir wieder bei politisch korrekt, natürlich Spotify hat viele, viele Schattenseiten, gerade für Musiker und für Kreative. Und doch hat mir Spotify den Zugang zu neuer Musik wieder ermöglicht.
Hm.
Und das ist schon echt, echt toll. Also und ich finde auch teilweise, ich habe wahnsinnig viel so Smiths gehört früher und Billy Bragg und ja, schreibe auch ein Buch drüber. Und damit übertreibe ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Jugend überlebt hätte ohne Musik. Also mich darin zu finden und mich nicht alleine damit zu fühlen. Und ich finde teilweise, aber es ist vielleicht anders, auch wenn man es auf Platte hört, sind doch die Produktionen einfach so aus, die sind einfach so mies, wenn die nicht geremastert sind.
Ja,
die hörst du dir heute an und denkst dir, hei, hei, hei.
Ja, vor allem so diese Punk-Produktionen so aus den 80ern,
ja,
zum Teil, ja klar. Aber das war eben auch der Charme von damals. Und das war State of the Art von damals. Also in den 90ern, wenn man sich so die Jungle Drum and Bass Produktion anhört aus England, das ist qualitativ, kannst du das kaum hören heute. Mhm. Aber damals war das top. Das war eben so und das war der Klang. Und dann hast du dich auch nicht dran gestört, weil du kanntest es ja nicht besser.
So, ja. Diese ganzen Geschichten im Buch, hast du die recherchiert? So die Geschichte mit Missy Elliott fand ich mega, mit Timbaland, die kannte ich nicht. Oder auch Dave Grohl mit Paul McCartney im Studio.
Das war eine Mischung. Also ich bin halt ein Musikfan. Mhm. Ich habe auch, als ich beim Radio gearbeitet habe damals, gesagt, ich mache das auch ohne Bezahlung.
Ach klar, du warst ja Musikredakteur, klar.
Ja, also so, ich fand das, als ich damals beim Radio war, mit Anfang 20, habe ich wirklich gedacht, das genau hier ist das Paradies. Mhm. Ich werde für etwas bezahlt, was ich auch kostenlos machen würde, weil es mich persönlich so interessiert und weil es mich so von innen füllt. Mit Leidenschaft, mit Liebe, mit allem. Und deswegen habe ich natürlich dadurch, dass ich seit meinem 8. Lebensjahr, also seit jetzt fast 40 Jahren, fast, nicht ganz, mich wirklich jeden Tag mit Musik beschäftige, auf die eine oder andere Art, natürlich da auch eine Expertise. Ist ja klar, wenn du dich ein halbes Leben lang mit etwas beschäftigst, dann bist du ja dann irgendwann auf deine Art ein Experte darin. Und deswegen habe ich ganz viele Geschichten, die ich so kannte, die ich so angesammelt hatte, über die Jahre eingebaut. Aber ein paar Geschichten habe ich auch einfach beim Schreiben entdeckt. Mhm. Ja, also wo ich dann auch gedacht habe, oh krass, wenn man dann so ein bisschen in die Recherche kommt und von A nach B und von B nach C und dann denkst du dir, ah krass, das hat er auch gemacht und der war mit dem im Studio und diese Platte ist nur entstanden, weil gerade auf Hawaii das passiert ist. Mhm. Und dann merkst du auf einmal wieder, wie die ganze Welt miteinander verbunden ist. Mhm. Und durch die Musik.
Es ist ein Buch, das wirklich sehr zu Herzen geht und ich freue mich schon jetzt auf die zweite Hälfte, die ich ja noch nicht kenne. Imagine heißt es, es ist erschienen im Kailash Verlag. Du bist im Oktober auf Tour im ganzen deutschsprachigen Raum. Es sind eine Menge Termine. Wie viel insgesamt?
Ich glaube, es sind 16 Termine. Ja, es ist eine richtige Tour.
Ja, cool.
Richtig mit Bändchen und mit All Access Areas und sowas. Ich fühle mich wie ein Popstar. Und ich lebe da auch ein bisschen meinen Traum. Mhm. Also ich wollte ja als Jugendlicher immer DJ werden und ich habe das nicht gemacht, weil dann irgendwann was anderes in mein Leben kam. Und jetzt so auf einer Bühne zu stehen und eben auch Musik zu präsentieren, Videos zu präsentieren, über Musik zu reden, aber jetzt nicht so wie ein Nerd, sondern über Musik zu reden, weil man weiß, da ist eine tiefere Botschaft dahinter und die Leute, die im Publikum sitzen, können damit was anfangen, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt Musikfans sind. Jedenfalls, wenn sie glauben, dass sie keine Musikfans sind, wenn sie dann die Songs hören, zusammen mit der Geschichte, dann wissen sie auch, warum der Song und diese Geschichte so eine Bedeutung hat, weil sie auf einmal das auf ihr Leben übertragen können. Mhm. Und ja, genau, da bin ich unterwegs und das hat letztes Jahr mir so viel Spaß gemacht. Die Leute waren begeistert und da habe ich gesagt, ich mach's nochmal. Let's do it again, Sam.
Soundtrack deines Lebens, die drei wichtigsten Songs in deinem Leben? Ich weiß, drei ist wirklich gemein.
Ja. Also, die wichtigsten Songs, wenn man
oder
das jetzt
die
auch
für dich bedeutungsvollsten, oder?
Also, ich kann ja mal so Songs wählen, die ich immer wieder höre. Mhm. Zum Beispiel Nothing Else Matters. Mhm. Von Metallica natürlich, aber es gibt eine ganz tolle Version von Lizzy. Mhm. Lizzy ist eine Sängerin, die kommt aus Amerika, ist nicht so berühmt. Aber auch sie ist ungefähr in meinem Alter, lebt ihren Traum. Mhm. Hat eine kleine Band und kann davon leben, ist jetzt kein großer Star, aber hat ihre kleine Community und manchmal reicht das. Mhm. Manchmal reicht es, wenn du 1000 Fans hast. Und die hat eine ganz tolle akustische Version von diesem Song gemacht. Es ist ja immer so eine Sache, wenn du Klassiker nimmst, die dann aber so zu interpretieren, dass du daraus etwas Eigenes machst, ist ja nicht so einfach.
Kann in die Hose gehen.
Das kann in die Hose gehen. Ich finde, Lizzy hat das total super gemacht. Also taucht sogar auch noch in der zweiten Hälfte des Buches auf.
Oh, da freue ich mich. Was ich mir übrigens sofort dann angehört habe, ganz kurzer Off-Topic, nachdem der alte Mann sagt, die ersten 40 Sekunden von Don't Say a Word von Ellie Goulding, so klingt das Universum. Da habe ich das Buch angehalten und habe mir bei Spotify die ersten 40 Sekunden von Ellie Goulding angehört und hatte ich eine Gänsehaut. Das war sehr schön.
Ja, genau. Das, so hatte ich es mir auch erhofft, dass das passiert.
Ja, total schön.
Okay, Ellie Goulding könnte ich auch nennen. Das ist mein Lieblingslied von ihr. Sie hat zum Beispiel eine ganz tolle Coverversion gemacht von Elton John, Your Song.
Die ist schön, ja.
Die Geschichte dazu ist auch so toll. Ein Pärchen hat kein Geld. Und was machen sie? Sie schenken sich gegenseitig ein Lied. Mhm. Und sich das so vorzustellen, ganz arme Menschen, die sich nichts leisten können, die sich aber Gedanken darüber machen und dann präsentieren sie das, sitzen am Küchentisch und hier ist mein Lied und hier ist mein Lied. Das fand ich ganz, ganz bezaubernd. Okay, also Nothing Else Matters würde ich nehmen. Dann würde ich nehmen Mary J. Blige, I Love You. Das ist so ein Sample von Isaac Hayes. Ganz berühmtes Piano-Sample. Und als dritten Song nehme ich Lose Yourself von Eminem.
Oh, der ist gut.
Also wann immer man ein bisschen Motivation braucht und wann immer man denkt, ich krieg's nicht hin, einfach den Song laut aufdrehen. Ja, und ich habe jetzt nur beim Gedanken schon wieder Gänsehaut.
Ja, wenn das Gitarrenriff anfängt, ist einfach Wahnsinn. Ne? You got one chance, one opportunity.
Genau.
Ach, herrlich.
Ja. Ich finde aber auch, Elton John, Rocketman ist mein Lieblingssong von Elton John. Wahnsinn. Wahnsinn. Also es gibt so viele tolle Songs. Es ist so schwer, sich festzulegen. Ich habe heute Morgen gelesen, dass Apple Music eine Liste erstellt hat, oder Apple hat eine Liste erstellt mit den 100 besten Alben aller Zeiten. Und auf Platz 1, eine große Überraschung, hätte man nicht gedacht, vor den Beatles, vor den Beach Boys, vor den Rolling Stones, Lauryn Hill mit Miss Education of Lauryn Hill.
Ah, nein.
Ja.
Do up that thing.
Genau.
Krass.
Ich habe mir auch ein paar Gedanken darüber gemacht und dachte mir, finde ich eine gute Wahl. Erstens, weil es ein bisschen erfrischend ist. Nicht immer die Beatles und nicht immer die üblichen fünf Verdächtigen. Nicht immer Michael Jackson.
Ich hätte jetzt auch sofort an Thriller gedacht.
An Thriller, genau. Genau. Also fand ich super. Weil das ist auch ein Song, ein Album, wo jeder Song gut ist. Und was man auch immer mal wieder hören kann, was man, wenn man ein bisschen älter ist, also so wie ich, ist Alanis Morissette.
Die Jagged Little Pill, sensationell.
So ist es.
Ja, die ist auch richtig. Und die ist auch geremastert, die gibt es ein bisschen aufgemöbelt.
Also manchmal lohnt es sich so, die Platten von damals wieder rauszukramen und dann auch ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen und ein bisschen ins Träumen zu kommen und sich daran zu erinnern, ich kann das heute immer noch. Ich bin jetzt nur, weil ich keine 20 mehr bin und meine Teenie-Jahre hinter mir habe, wo man ja durch die Musik am meisten geprägt wird. Man kann sich das heute auch noch zurückholen.
Ja, absolut.
Immer wieder, ja.
Kommst du noch mal wieder und wir reden nur über Musik?
Gerne. Ich bringe auch gerne meine Lieblingssongs mit.
Dürfte man rechtlich so Songs in so einer Podcast-Folge spielen oder gibt es da Ärger?
Ich glaube, wenn die Songs nicht länger als ein paar Sekunden sind, dann geht das.
Ah ja.
Ansonsten müsste man, glaube ich, eine Extra-Abmachung mit der GEMA schließen.
Wir machen uns schlau, ihr Lieben.
Aber vielleicht geht das. Also es gibt ja Podcasts, tatsächlich auch Musikpodcasts, die ich liebe. Ich höre eigentlich nur Musikpodcasts, wenn ich ehrlich bin. Und oft werden da auch Songs angespielt oder live performt.
Wenn man es covert, ist es kein Problem. Also wenn du jetzt die Klampfe dabei hättest, dann könnten wir gemeinsam jammen. Das wäre keine, da kommen wir nicht in die Bredouille, in die berühmte.
Übrigens habe ich auch vor kurzem erst entdeckt, es gibt einen ganz tollen Podcast, den ich gerne empfehlen möchte, von Nora Jones.
Ah was?
Ja, Nora Jones hat gemeinsam mit einer Freundin einen Podcast gemacht. Es ist nur Nora Jones zu hören, aber sie lädt sich immer nur Musiker ein und dann sprechen sie übers Leben und spielen Live-Musik.
Ah, mega.
Und das ist so toll.
Mhm,
weil
das glaube ich.
Du bist quasi in einem, und die haben noch nie, das ist nicht geprobt, sondern das ist Freestyle.
Mhm.
Ein Musiker fängt an und dann hört Nora zu und spielt dann auf dem Klavier. Oder, also es ist wirklich ganz, ganz toll. Wenn man das googelt, Nora Jones Podcast.
Packe ich in die Show Notes.
Sensationell, ja.
Ja.
Große Empfehlung von mir.
Ich hatte mich gefreut auf die Begegnung mit dir und ich fand sie ganz wunderbar.
Ich auch.
Wünsche dir von Herzen alles Gute. Wir freuen uns auf deine Tour. Imagine ist dein aktuelles Buch. Alle Links zu Lars Ahmed natürlich in den Show Notes. Und ich freue mich, dass wir verbunden sind.
Bis ganz bald.
Und ich danke euch, ihr Lieben, wie immer, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast weiterhin in die Welt schickt. Denn nur so wird er bekannter und erreicht immer mehr Menschen und tut seinen Teil dazu bei, dass in diese Welt mehr Bewusstheit kommt. Nächsten Freitag hören wir uns wieder. Dann freue ich mich auf Sandra Mandl und Stefanie Brandt. Gemeinsam sprechen wir über die unglaubliche Heilkraft des Lachens. Nicht nur in Form von guten Witzen, sondern zum Beispiel auch durch Lach-Yoga. Das Ganze höchst wissenschaftlich fundiert. Bis dahin bleibt gesund, zuversichtlich und natürlich stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.